Ja, wenn man so ein kritisches Auge und ein kritisches Ohr hat, dann kann man ja nicht erst seit gestern wissen, dass Viktor Orban und die Fidesz-Partei sich immer wieder durch rassistische, durch völkische Töne profiliert haben. Was hier in Deutschland vielleicht nicht immer so unbedingt bekannt ist, ist, wie sich das genau auch innenpolitisch eben in der Regierungspolitik in Ungarn niederschlägt. Wenn man sich das ungarische Parlament jetzt anschaut, dann kann man ja sehen, die Fidesz-Partei ist da mit 119 Sitzen im Parlament die stärkste Partei und dann folgt mit 26 Sitzen die rechtsextreme Partei Jobbik, eben mit 26 Sitzen. Offiziell sind diese Parteien ja Gegner, die um die Macht konkurrieren, aber die beiden Parteien scheinen sich ja mit nationalistischen Tönen zu übertrumpfen versuchen. Vielleicht lässt sich ja an diesem Verhältnis zwischen diesen Parteien auch ganz gut einen Blick auf die Regierungspolitik von Fidesz werfen. In was für einem Verhältnis stehen denn Fidesz und Jobbik?
Genau, das ist sehr richtig, dass beide Parteien die gleiche Ideologie vertreten. Und zwar wollen sie eine völkisch-homogene Nation des Magyarentums. Also sie denken in völkischen Kategorien. Und sie wollen auch ein Europa der Nationen, was ja ein faschistisches Konzept ist, nach dem Faschismusforscher Roger Griffin. Man darf nicht vergessen, dass 2002, also nach der ersten Regierungszeit von Fidesz, Jobbik von Fidesz eigentlich oder auch Fidesz Wunsch gegründet wurde, 2003. Und seit dieser Zeit arbeiten sie ideologisch immer zusammen, oft auch auf kommunaler Ebene, bis jetzt in einer Koalition, aber nie gegeneinander. Natürlich ist es jetzt so, dass sie sich um die Macht kämpfen. Und insofern, Jobbik ist eine Oppositionspartei als rechtsradikale Partei, aber sie ist eigentlich die Opposition der Opposition. Sie vertritt also die gleiche Ideologie und im Grunde will sie an die Macht. Nun ist von den beiden Parteien Fidesz schon seit 2010 an der Macht und verabschiedet die Gesetze mit mal einer Zweidrittelmehrheit, mal etwas weniger, aber auf jeden Fall mit einer deutlichen Mehrheit, die eben wichtig sind, um eine stark autoritäre Politik zu betreiben. Allen voran das Grundgesetz in Kraft seit 2012.
Nun hat es genau auch kürzlich wieder Gesetzesänderungen gegeben. Eigentlich gibt es ja auch immer wieder sozusagen so Veränderungen und Umbau. Wir haben das bei Korax auch immer wieder so in den Blick genommen, wenn man irgendwie zum Beispiel sieht, dass es ja eine völkische, konservative, reaktionäre Kulturpolitik gibt, wenn wir eben Einschränkungen sehen in der Radio- und Presselandschaft, wenn wir sehen, dass die Fidesz-Partei auch gegen linke und liberale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen vorgegangen ist. Jetzt gab es Ende des letzten Jahres, eben wieder zwei Gesetzesänderungen in Ungarn, die sicher eine Betrachtung wert sind. Und dazu gehört das Verwaltungsgesetz, das im Dezember des letzten Jahres verabschiedet worden ist. Was für Maßnahmen, was für Veränderungen verbergen sich denn hinter diesem neuen Verwaltungsgesetz?
Also eigentlich wurden im Dezember drei Gesetze verabschiedet. Einmal dieses Verwaltungsgesetz, einmal ein sogenanntes Sklavengesetz, das zu viele Überstunden erlaubt, und einmal ein EU-Wahlgesetz. Dieses Verwaltungsgesetz, also ich bin keine Juristin, aber im Grunde als Laie kann ich das so beschreiben, dass da die letzten Möglichkeiten der juristischen Freiheit auch den Gerichten genommen wurden, weil dort die Mitglieder der Gerichte eben von der Regierung ernannt werden müssen. Das heißt, die Loyalität der Regierung gegenüber ist gegeben. Dieses sogenannte Sklavengesetz, das war das, was am meisten Ansehen erregt hat, international. Das ist eigentlich, dagegen könnte man eigentlich die Gewerkschaften stärken, was in der Zwischenzeit auch passiert. Das dritte Gesetz, das ist am wenigsten beachtet worden bis jetzt allgemein. Das hängt mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz zusammen, das 2010 verabschiedet wurde als allererste Maßnahme von der neuen Fidesz-Regierung. Und zwar ist es das Staatsbürgerschaftsgesetz nach dem Jus Sanguinis-Prinzip, also nach dem Abstammungsprinzip. Und das heißt in diesem Gesetz, dass alle, die irgendwann mal in Ungarn gelebt haben oder deren Vorfahren mal in Ungarn gelebt haben und selbst aber nicht in Ungarn leben, die ungarische Staatsbürgerschaft bekommen können. Das ist also schon alleine nach diesem Abstammungsprinzip ein sehr fragwürdiges Gesetz. Aber jetzt wurde es noch einmal erweitert, dass diejenigen, die eben nach diesem Abstammungsprinzip als Ungarn gelten, als Magyaren im völkischen Sinne, die dürfen an den Europawahlen teilnehmen, egal wo sie leben, zum Beispiel auch wenn sie in den USA leben. Und nach diesem Staatsbürgerschaftsgesetz wurden jetzt zum Beispiel, glaube ich, 300 Menschen aus Argentinien eingebürgert, die kaum Ungarisch können, nie in Ungarn gelebt haben, aber deren Vorfahren in Ungarn gelebt haben. Und die werden jetzt als Auslandsmadjaren, als Diaspora-Madjaren wieder in die madjarische Volksgemeinschaft integriert. Also das ist alles ein völkischer Gedanke. Und mit dem Staatsbürgerschaftsgesetz und mit diesem neuen EU-Wahlgesetz ist jetzt eigentlich der Sieg von Fidesz bei den EU-Parlamentswahlen schon da, also versprochen eigentlich.
Weil du meinst, dass es auch besonders gut ankommt, so eine Politik, dass man damit auch Wählerstimmen gewinnen kann?
Das denke ich schon. Das denke ich schon. Und das ist auch die Ursache, warum eben Fidesz noch immer die beliebteste Partei ist. Das wird oft verschwiegen. Man sagt oft, dass die Opposition immer größer ist. Natürlich, die Jobbik wächst. Aber Jobbik ist ja keine Opposition. Aber die sogenannte demokratische Opposition, die schnallt es auch nicht so richtig mit diesem völkischen Dasein oder mit den Gefahren, was mit dem völkischen Gedanken einhergeht. Es ist sogar so, dass der Begriff völkisch, auf Ungarisch heißt es Népi oder Népnemzeti, sehr oft ganz einfach bagatellisiert wird und also man merkt nicht, was für Gefahren davon ausgehen.
Wenn wir jetzt sehen, dass eben Fidesz mit einer völkischen Politik durchaus Erfolg hat, dann muss man ja eben trotzdem sehen, was ich auch schon erwähnt hatte, was du auch erwähnt hattest mit den Protesten Ende des letzten Jahres gegen Veränderungen in der Arbeitsmarktpolitik, also Proteste gegen das Gesetz, das eben mehr Überstunden zulässt auf der gesetzlichen Ebene. Und wenn ich das so betrachte und mir Berichte dazu durchlese, dann scheint es für mich da ja irgendwie so einen Widerspruch zu geben in der ungarischen Politik. Also auf der einen Seite flexibilisiert Fidesz ja mit so einer Arbeitsmarktpolitik den Arbeitsmarkt und tut das auch, um eben sozusagen Kapitalfraktionen aus anderen Ländern dazu anzuregen, in Ungarn zu investieren. Auf der anderen Seite hetzt Fidesz gegen Internationalismus und gegen den Ausverkauf von ungarischen Werten. Für mich stellt sich da die Frage, wie reagierten zum Beispiel so eine Protestbewegung auch auf solche Widersprüche und inwiefern ist das auch ein Protest eben gegen eine völkische Regierung?
Also einmal muss ich kurz sagen, dass selbst die Deutsche Industriekammer, ich glaube, das ist der richtige Name, also die Bundesdeutsche Industriekammer, sich dagegen gewehrt hat, gegen diese Begründung, das war die offizielle Begründung von der Regierung für die Verabschiedung dieses sogenannten Slawengesetzes. Die haben überhaupt angeblich, also das war die Begründung von denen, die haben überhaupt das nicht gefordert. Und ich vermute auch, dass für Fidesz das ein Vorwand war, um die Stundenzahl der Arbeitnehmerinnen im sogenannten Sozialarbeitswesen erhöhen zu dürfen. Das Sozialgesetz verschreibt nämlich, beziehungsweise schreibt vor, die soziale Unterstützung nur gegen eine bestimmte Stunde von Sozialarbeit ausbezahlt werden kann. Wenn man nicht arbeitet, bekommt man auch überhaupt kein Geld. Und also ich bin da nicht so sicher, dass Fidesz damit das sogenannte ausländische Kapital oder internationale Kapital unterstützen wollte, aber das ist eine Vermutung. Und dagegen war der Protest sehr, sehr groß, auch in der Opposition. Diese sogenannten antikapitalistischen Reflexe, die sehr stark irgendwie auch verschwörungstheoretisch sind, die sind auch bei den sogenannten Linken oder bei der in Anführungszeichen demokratischen Opposition stark vorhanden und die sind natürlich sofort in diese Argumentationsstrukturen reingefallen und haben gesagt, ihr habt euch den Multis ergeben oder ihr habt euch mit den Multis ins Bett gelegt. Und also mir fehlt bei der in Anführungszeichen demokratischen Opposition ein bisschen die Reflexion darüber, was hier eigentlich vor sich geht. Und dadurch, dass man dieses Völkische eigentlich nicht merkt, man kommt gar nicht aus diesen völkischen Argumentationen nicht raus. Und dieser ganze Antikapitalismus hat sehr, sehr viel auch Völkisches. Die Unterscheidung zum Beispiel zwischen dem nationalen, guten, schaffenden Kapital gegenüber dem internationalen, raffenden Kapital, diese Gegenüberstellung ist auch bei der Opposition stark vorhanden, also bei der sogenannten demokratischen Opposition. Viele ziehen oder wollen ins Europaparlament, ziehen schon 2014 und auch jetzt kann man das beobachten, gegen das Kapital. Sie wollen das spekulative Kapital bekämpfen.
Nun hast du auch immer wieder die Europawahlen angesprochen, wo Fidesz eben auch antritt und vertreten sein möchte. Wir haben jetzt gesehen, dass es halt innerhalb der EVP ja auch diesen Konflikt gibt und Teile der EVP eben jetzt auch plädieren für einen Ausschluss von Fidesz. Interessanterweise CDU und CSU haben sich nicht positioniert gegen Fidesz, aber eben an dieser Fidesz-Kampagne ist ja auch interessant, okay, da wird ja eine Kampagne gegen die EU gefahren und es werden bestimmte EU-Politiker und Funktionäre halt irgendwie auch so dämonisiert. Trotzdem tritt man ja an zu den Europawahlen und hat ja ein eigenes Europabild. Das hattest du schon so ein bisschen angedeutet. Was ist denn das für ein Europa, das sich die ungarische Regierung wünscht oder vorstellt und propagiert?
Genau. Umfragen ergeben zum Beispiel, dass um die 80% der Befragten in Ungarn für Europa sind, aber diese Umfragen fragen nicht, was sie unter Europa vorstellen. Und sehr, sehr viele, also viele auch aus der sogenannten demokratischen Opposition, können sich unter Europa nur ein Europa der Nationen vorstellen oder mit anderen Worten ein Europa der Vaterländer. Und das ist ja eine faschistische Konzeption, eine ethnopluralistische Konzeption. Das heißt, hier wird angenommen, dass homogene völkische Nationen nebeneinander existieren können. Das ist das Europabild von sehr, sehr vielen. Und das wurde über die ganzen Jahre nicht relativiert. Man hat eigentlich nichts über die Menschenrechte gesprochen, dass eben die Grundlage der Europäischen Union die universalen Menschenrechte sind. Und das ist das, was man in Ungarn nicht versteht. Und das finde ich ein Versäumnis von der Europäischen Union, dass hier eine Kommunikation, eine entsprechende demokratische oder demokratisierende Kommunikation nicht stattgefunden hat. Also man versteht unter Europa vielfach was anderes, als eigentlich die europäische Idee ist. Gestern ist zum Beispiel dieser Aufruf von Macron rausgekommen und das wird in Ungarn zum Beispiel mit Neugeburt Europas wiedergegeben und ich bin da permanent in der Diskussion mit meinen Freunden, ob sie überhaupt wissen, wer mit diesem Titel ein Buch geschrieben hat, nämlich Rosenberg, der Ideologe von der NSDAP. Also man blickt auch die Begrifflichkeiten nicht so richtig durch. Man spricht dann nicht von einem Neubeginn, wie die deutsche Übersetzung, sondern von einer Neugeburt Europas. Also es gibt so vieles, was schief ist. So diese auch die Übersetzungen kommen immer wieder falsch an in Ungarn, die sehr gut gemeint sind im Europaparlament. Die Texte, ich beobachte sie, die kommen im Ungarischen immer völkisch an. Also da ist ziemlich wenig passiert, also seit 2004, seitdem Ungarn in der EU ist.
Also auch eine Frage der Kommunikation und wie man selbst auch mit bestimmten Begriffen dann umgeht.
Absolut, absolut. Und ich denke, da sollte mal diese mentale Mauer abgebaut werden. Was verstehen wir unter Europa? Was verstehen die westlichen Deutschland zum Beispiel, die Bundesrepublik? Was versteht die Bundesrepublik unter Europa? Macron, also die Menschen sind schlechter, wenn sie völkisch denken, sondern es ist eine absolut andere Tradition, eine absolut andere Kultur. Und vielfach wird überhaupt nicht verstehen, was da los ist. Genau, so ist es. Und ich weiß es nicht, ob es jetzt hilft, Fidesz rauszuschmeißen. Also da will ich mir nicht anmaßen, irgendein Urteil zu erlauben. Aber viel früher hätte man eingreifen müssen, um näher nachzuschauen, ob das tatsächlich demokratisch ist und christlich ist, was Fidesz und Jobbik propagieren. Das ist eben mitnichten christlich, sondern es ist eine sehr starke neuheidnische spirituelle Bewegung eigentlich, die jetzt auch Fidesz auf der Regierungsebene vertritt, also die Regierung. In diesem Sinne will die Regierung nicht nur die Kulturpolitik und die gesamte Geschichtspolitik umgestalten, sondern auch die Bildungspolitik. Das ist irrsinnig gefährlich und das ist seit 2012, seitdem zum Beispiel die sogenannte heilige ungarische Krone im Grundgesetz drin ist. Das ist ja ein Pendant zum Heiligen Gral im Nationalsozialismus. Seitdem läuft diese Umgestaltung der Gesellschaft und das ist noch kein Thema international, leider. Das ist also noch nicht, hat noch keine Öffentlichkeit.
Nun hast du immer wieder eine gewisse Unzufriedenheit ausgedrückt mit der demokratischen Opposition, was so eine fehlende Klarheit betrifft, der Kritik der völkischen Ideologie. Das wäre auch noch so eine Frage, wie sieht es denn aus in Ungarn? Gibt es trotzdem vielleicht irgendwie eine fortschrittliche, eine emanzipatorische Bewegung oder vielleicht auch Einzelpersonen, die zumindest vielleicht hörbar sind als Stimme, die eine Kritik formulieren? Wie sieht es denn da aus?
Einzelpersonen schon. Eine Bewegung würde ich sagen, nein, leider. Also ich kenne Einzelpersonen, die sich für die universalen Menschenrechte einsetzen, die haben aber keine Stimmen, muss ich ehrlich sagen. Ich kenne sie, aber sie haben öffentlich überhaupt keine Stimmen und es gibt sehr viele Menschen, die versuchen, was Gutes zu tun und ich bin mit sehr, 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 sehr vielen in Kontakt und wir versuchen auch zusammenzuarbeiten und daran merke ich, wie wenig Ahnung sie von Begrifflichkeiten, von Tendenzen, von diesen völkischen Tendenzen sie haben und wie gefährlich sie sind. Ich muss ein Beispiel sagen. In der Bundesrepublik ist zum Beispiel die kritische Theorie so wichtig. Ein ganzer Forschungszweig, nämlich der Rassismus, die Rassismusforschung, Antisemitismusforschung, Antiziganismusforschung, wurde begründet eigentlich oder stützt sich eigentlich auf die kritische Theorie. Das wird grundsätzlich abgelehnt in Ungarn. Und Menschen, die sich mit der kritischen Theorie beschäftigen, werden für blöd erklärt. Es gibt kaum Werke, die übersetzt werden. Also so grundsätzliche ich würde nicht sagen Bildungslücken, aber eine ganz andere Tendenz, die eigentlich aus dem Realsozialismus resultiert oder aus den Orientierungen im Realsozialismus orientiert oder resultiert. Alles müsste eigentlich von neu aufgebaut werden. Und das ist bis jetzt leider nicht passiert. Also so eine Civic Education, Bildungspolitik, politische Bildung, das ist das im demokratischen Sinne, eine demokratisch menschenrechtsorientierte politische Bildung. Das ist das, was irrsinnig fehlt, nach meiner Meinung.
Eine abschließende Frage ist vielleicht auch so ein bisschen gerichtet auf Geschichtspolitik, die du ja auch erwähnt hast. Eben, es gibt ja auch eine Geschichtspolitik im völkischen Sinne. Ich weiß nicht genau, ob du was dazu sagen kannst, aber ich will gleich eben ein Gespräch hier führen in diesem Morgenmagazin zur Geschichte der Ungarischen Räterepublik. Also ist so ein bisschen Ungarn-Schwerpunkt. Und das ist ja was, was sich vor 100 Jahren ereignet hat. Also vor 100 Jahren ist ja in Ungarn eine Räterepublik ausgerufen worden. Inwiefern spielten sowas überhaupt auch eine Rolle in Ungarn, in Erinnerungen, in öffentlichen Gedenken und solchen Sachen?
Absolut, absolut. Die gesamte Geschichtspolitik wurde auch, oder Geschichte wird gerade umgeschrieben. Die Geschichtspolitik ist eine stark revisionistische, eine Holocaust-relativierende, was ja also letzten Endes eine Holocaust-leugnende Geschichtspolitik ist. Ich muss gerade erwähnen, gerade eben ist zum Beispiel eine Ausstellung organisiert von einer Regierungsberaterin von Maria Schmidt, heißt sie, die Direktorin vom Haus des Terrors in Budapest. Die organisiert immer wieder auch andere Ausstellungen und unterhalb der Burg ist jetzt eine Ausstellung mit dem Titel Die Neuordnung Europas. Und da geht man aus eben aus dieser Zeit, also nach der Zeit von Trianon 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, spielt eine absolut wichtige Rolle. Und eine wichtige Aussage dieser revisionistischen Geschichtspolitik ist, dass eben Trianon, das ist das Pendant zum Versailles 1920, und man sagt auch in Ungarn noch immer, auch offiziell Schandvertrag, von Trianon, das ist eigentlich das magyarische Holocaust. Also das ist einfach in Parallel gestellt zum Holocaust und man will permanent dieses Opferdasein von der magyarischen Nation darstellen und das richtet sich natürlich, also das ist natürlich eine Relativierung des Holocaust und in solchen Sachen, was man in der Forschung Täter-Opfer-Umkehr nennt, da sieht man die antisemitische Politik der Regierung nicht in Verfolgung von Jüdinnen und Juden oder nicht in Israelfeindlichkeit, sondern gerade in diesen Sachen Täter-Opfer-Umkehr und verschwörungstheoretische gegen die EU, gegen alles, was Demokratie ist, gegen den Demos, gegen Vielfalt, Pluralismus, also Feindbild ist eben die Demokratie.